Hallo und herzlich willkommen bei Zebras and Unicorns, dem Podcast für alle, die etwas auf dieser Welt weiterbringen wollen. Mein Name ist Jakob Steinschert und wir bringen euch regelmäßig die spannendsten Persönlichkeiten aus den Bereichen Tech, Startups und Sustainability vors Mikrofon. Heute geht es um Female Power und in der Startup-Welt und warum die noch nicht da ist, wo sie sein könnte. Aber bevor wir in Medias Res gehen, gibt es noch eine Werbebotschaft unseres Partners.
Was macht das perfekte Fahrerlebnis aus? Hocheffiziente Motoren? Innovative Mild-Hybrid-Technologie? Ein Elektroantrieb? All das und mehr. Ein einzigartiges Fahrgefühl, das begeistert. Die neuen Mazda-Modelle. Jetzt mit 1.000 Euro Online-Bonus. Fordern Sie jetzt ein Angebot an oder buchen Sie eine Probefahrt auf Mazda.at und profitieren Sie von unserem Online-Bonus. Mit 1.000 Euro zusätzlich zu anderen Angeboten sparen Sie damit bis zu 6.900 Euro beim Mazda-Modell Ihrer Wahl. Jetzt auf Mazda.at.
Und jetzt begrüße ich Lisa Fassl von den Female Founders in Wien im Podcast. Die Female Founders sind eine Initiative mit dem Ziel, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen, sowohl in Startups als auch generell in der Wirtschaftswelt. Hallo Lisa.
Hallo Jakob, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, super, dass du dabei bist. Du hast ja News mitgebracht, aber vorher will ich dich fragen, ich habe es kurz anklingen lassen, aber sag es mal in deinen eigenen Worten. Female Founders, was macht ihr, wofür steht ihr?
Du, ich finde, du hast uns tatsächlich extrem gut gepitcht, muss ich sagen. Wir haben ein bisschen länger gebraucht, um unseren Pitch tatsächlich so gut auf Schiene zu kriegen. Ich muss echt sagen, jetzt selber so eine eigene Organisation, Company zu haben, hat mich gelehrt, ein bisschen mehr Nachsehen mit den Startups walten zu lassen, die wir irgendwie um gute Pitches bitten, weil es ist echt ein Pain, einen Pitch zu entwickeln. Also sorry an alle Startups, zu denen ich immer fies war und ihren Pitch kritisiert habe. Jetzt auf der anderen Seite des Tisches kann ich das alles gut nachvollziehen. Gut, was machen wir? Wir haben für uns zwei Problembereiche im europäischen Technologie- und Innovationsökosystem identifiziert, die wir bearbeiten und wo wir gerne Lösungen anbieten wollen. Das eine ist ganz klar das Thema Funding für frauengeführte Unternehmen. Ich glaube, so circa jede Studie, die man findet, sagt, dass divers geführte Teams, sei es jetzt Startup, sei es tatsächlich Corporate oder ein anderes Setup, deutlich besser performen. Das heißt, jeder Investor und jede Investorin sollte eigentlich wissen, dass das Ultimate Goal ist, in diverse Teams zu investieren. Trotzdem gehen über 90% vom europäischen Venture Capital in reine Männerteams. Das heißt, Problem, auf der anderen Seite Riesen-Opportunity, weil die Startups, mit denen wir arbeiten, haben mindestens eine Frau im Gründungsteam und sind genau das, was alle wollen. Das zweite Problemfeld, auf das wir uns konzentrieren, ist das Thema Female Talent. Wie du so vorher gesagt hast, in diesem Tech- und Innovation-Ecosystem. Auf der einen Seite tatsächlich für Startups direkt, weil es gibt auch Frauen, die vielleicht nicht unbedingt gründen wollen, aber Teil in diesem Tech-Space sein wollen und sich hier einbringen wollen. Das heißt klassische Mitarbeiterinnen für Startups oder auch für Scale-Ups. Und auf der anderen Seite auch für, sagen wir mal, das Ökosystem rundherum. Sei es jetzt innovative Corporates oder auch einer unserer Lieblings-Use-Cases sind tatsächlich VCs, die sich überlegen, dass es vielleicht doch ganz gescheit wäre, ihr Investment-Team ein bisschen weiblicher zu machen und hier zu recruiten. Und das sind so die zwei Hauptthemen. Genau.
Okay. Welche Methoden wendet ihr dann an oder welche Strategie verfolgt ihr dabei, diesen Frauenanteil zu erhöhen? Wie macht man das?
Also wir bemühen uns, auf unterschiedlichen Ebenen aktiv zu sein. Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich in dem Thema, nachdem es noch so viele, sagen wir mal, Challenges gibt, die ganz stark mit Sozialisierung, Selbstbewusstseinsbildung, Education zu tun haben, ist präsent zu sein und das Thema auf, unter Anführungszeichen, die Bühne, jetzt in dem Kontext virtuelle Bühne zu bringen, darüber zu reden, das heißt in unserem Fall Events zu dem Thema zu machen. Wir machen eigentlich schon seit 2016, also seit es uns gibt, eine Eventreihe, die Ask Me Anything heißt. Das heißt sehr basic. Wir laden eine Speakerin ein, die einfach 45 Minuten lang Fragen vom Publikum beantwortet. Und die Fragen gehen von tatsächlich inhaltlichen Themen. Also wie ist es zum Beispiel, wenn man ein Startup selber gründet? Wie findet man das Team? Wie regelt man irgendwie die Beziehung zu seiner Co-Founderin, seinem Co-Founder? Und auf der anderen Seite auch ganz viele persönliche Themen. Und eins der Top-Themen, gerade jetzt in dieser schwierigen Covid-Situation, ist ja tatsächlich, wie schafft man es denn auch mental und körperlich fit zu bleiben und irgendwie gut durch diese Krise zu kommen. Und das ist ganz, ganz spannend, weil ich glaube, was uns auszeichnet und ein Unterschied zu vielen anderen Initiativen ist, ist tatsächlich, wie miteinander kommuniziert wird in dem Setup und wie offen und vertraut der Rahmen ist. Das heißt, bei uns gibt es tatsächlich keine blöden Fragen. Jeder ist tatsächlich welcome und kann einfach die Dinge herausfinden, die irgendwie auf der Seele brennen und die man irgendwie fragen mag. Und gleichzeitig auch die Möglichkeit, sich mit Leuten zu vernetzen, wo man weiß, denen kann man vertrauen. Da gibt es ein ähnliches Mindset, ein ähnliches Interesse, einen ähnlichen Zugang. Aber ich glaube, das macht es irgendwie ein bisschen aus. Also diese Event-Thematik ist so einer unserer strategischen Schwerpunkte. Wir haben auch anlässlich des Weltfrauentags jetzt zweimal das größte Event in Österreich zu dem Thema gehostet, machen es jetzt am 4. und 5. März das erste Mal digital. Das heißt Lead Today, Shape Tomorrow. Bin schon sehr gespannt, mit extrem coolen Partnern aus ganz Europa, Speakerinnen aus mittlerweile 15 Ländern. Also das ist tatsächlich ein sehr europäischer Ansatz, um dieses Thema nicht nur in Österreich zu adressieren, sondern tatsächlich über unseren Kontinent hinweg.
Wo stehen wir denn jetzt in Europa oder in Österreich? Wie viel Prozent der Gründer sind weiblich hierzulande oder europaweit? Gibt es da Zahlen dazu?
Voll. Das hängt wahrscheinlich davon ab, welche gefälschten Statistik du Glauben schenken magst. Also da gibt es die unterschiedlichsten Zahlen tatsächlich. Ich würde sagen, das ist die Good News. Wir sind in Österreich im europäischen Schnitt nicht schlechter und auch nicht besser als der Rest. Wir sind so richtig schönes Mittelfeld oder eigentlich so gut wie alle anderen. Also wahrscheinlich ist der Frauenanteil bei uns aktuell, also der Gründerinnenanteil in diesen wirklichen Tech- und innovativen Bereichen bei um die 15%. Und genau da ist er auch in Europa.
Das ist sehr wenig von 15, müsste man ja Richtung 50% kommen. Aber ihr macht es da schon einige Jahre und habt da auf dem Weg wahrscheinlich durchwegs auch Erfolge feiern können. Gibt es da ein paar Beispiele? Was hat Female Founders geschafft? Gibt es ein Parade-Startup, wo man sagen kann, denen haben wir geholfen und da steht eine Frau an der Spitze?
Ich versuche immer ganz diplomatisch zu sein, weil also ich oder wir haben wahrscheinlich unsere Favoriten, auch unter den Startups, die in unserem Accelerator tatsächlich mitmachen. Ich würde es vielleicht zusammenfassen, weil ich will jetzt tatsächlich niemanden irgendwie bevorzugen, weil die Unternehmen sind komplett unterschiedlich. Also wenn wir uns unseren Dealflow anschauen, haben wir tatsächlich von Software-as-a-Service-Lösungen über Climate-Tech bis Consumer-Tech, Health und Fintech alles mit dabei. Aber vielleicht so ein paar allgemeine Zahlen, die Startups in unserem Accelerator-Portfolio, und das sind jetzt offiziell 39, haben mittlerweile über 7 Millionen an Funding aufgestellt und mehr als 200 Arbeitsplätze geschaffen. Also da sieht man, dass die schon ziemlich gut wachsen und auch tatsächlich überdurchschnittlich schnell wachsen. Also im Vergleich zu anderen Startups wächst der Headcount um 50% schneller und die Finanzierungsrunden sind auch um 50% höher. Also da sieht man schon, da ist tatsächlich was dahinter bei diesem Unternehmen.
Das sind definitiv Zahlen, die sich herzeigen lassen. Du hast eingangs gesagt, es gibt Studien dazu, dass diverse Teams, also quasi wo Frauen und Männer auf Augenhöhe miteinander arbeiten, dass die besser funktionieren. Wie funktionieren die besser? Wie funktionieren die anders? Warum sind die möglicherweise attraktiver für Investoren?
Fragen, die wahnsinnig komplex klingen, aber am Ende des Tages eigentlich ganz wahrscheinlich einfach zu beantworten sind. Also auf der einen Seite ist es einfach bei vielen Unternehmen tatsächlich so, dass sie Produkte oder Services produzieren oder anbieten, die nicht nur für Männer geschaffen sind, sondern tatsächlich auch von einer Userinnengruppe verwendet wird, die eben zu 50% weiblich ist. Das heißt, ein Vorteil ist, die Zielgruppe, wenn man so will, gleich mit einzubeziehen in dieses Gründungsteam oder in das Produktentwicklungsteam und damit Anwendungen zu schaffen, die einfach sehr, sehr zielgenau für die tatsächlichen Userinnen und User und Kundinnen und Kunden funktionieren. Das heißt, der Product Market Fit wird oftmals tatsächlich schneller erreicht, weil man die Zielgruppe besser versteht. Auf der anderen Seite, und ich habe das Gefühl, umso älter ich werde, umso besser merke ich das tatsächlich auch selber, es gibt tatsächlich unterschiedliche Herangehensweisen zwischen Männern und Frauen und unterschiedliche Dynamiken. Und auch da kann man sich wieder auf Statistiken berufen, aber auch auf wahrscheinlich die empirische Evidenz, wenn man sich in seinem eigenen Umfeld begibt. Frauen sind im Schnitt tatsächlich empathischer als Männer und haben einen anderen Führungsstil. Und dieser Führungsstil, der, wie man jetzt auch sieht, krisenresistenter ist und sowohl Organisationen als auch Staaten besser durch Krisen bringt, ist einer, der langfristig erfolgreicher ist. Also in Wirklichkeit sind das die zwei wichtigsten Kriterien. Und das Schöne ist, dass wenn man es dann tatsächlich auch von einer finanziellen Perspektive sieht, sich das auch tatsächlich positiv abbilden lässt und dass frauengeführte Teams und Unternehmen nicht nur, wie gesagt, langfristiger hier sind, am Markt sind und bestehen, sondern auch tatsächlich mehr Geld verdienen, also mehr Umsatz erwirtschaften.
Du hast gerade gesagt, weiblicher Führungsstil, besser, resilienter in der Krise. Hast du da auch Beispiele dafür? Mir fällt jetzt spontan Neuseeland und deren Premierministerin ein. Ist das ein Beispiel?
Voll, was wahrscheinlich tatsächlich das beste Beispiel für die Krise ist. Hat natürlich auch den Vorteil, dass Neuseeland eine Insel ist und dass man die wahrscheinlich ein bisschen besser abschirmen kann als irgendwie ein Land in Zentraleuropa.
Na gut, Großbritannien ist auch eine Insel, aber...
Dieses Fass machen wir uns jetzt nicht auf.
Bleiben wir bei Neuseeland?
Ja, wisst ihr, die ganz praktischen Probleme im Jungunternehmen leben. Wir wollten heute einen Brief oder ein Paket nach Großbritannien schicken. Und auf einmal brauchst du irgendwie einen Zettel für den Zoll. Hurra, Brexit, it's a thing. Macht uns das Leben auch nicht leichter. Aber ja, Negativbeispiele gibt es auch. Also ja, Neuseeland definitiv. Ich meine, gut, das Premierministerin dort einfach wahnsinnig impressive ist auf jeder Ebene, ist, ja, glaube ich, also klar, also für jemanden, der sich irgendwie mit dem Thema Female Leadership und Entrepreneurship und Equality auseinandersetzt, weil auch dieser Führungsstil generell in der Krise sehr spannend ist. Sie hat sehr geschafft, eine unglaubliche Mehrheit tatsächlich zu bekommen bei der Wiederwahl. Nebenbei, unter Anführungszeichen nebenbei, hat sie im Amt ein Kind gekriegt. Also es ist, ja, da kommen viele Dinge zusammen, wo man als karriereorientierte junge Frau, die sich vielleicht manche Fragen stellt, echt nur sagen kann, Hut ab und eine riesen Vorbildfunktion.
Das klingt so, als wenn das dein persönliches großes Vorbild ist.
Boah, ich kann verstehen, dass du sagst, dass das so klingt. Ich weiß nicht, ob ich so ein Vorbild habe. Ich kriege diese Frage ehrlicherweise relativ oft. Wer ist so dein Vorbild oder wer ist für dich so das Role Model, in dem du nacheiferst? Ich weiß nicht, ob es für mich da so irgendwie eine Person gibt. Ehrlicherweise, das von früher war es vielleicht immer wieder mal eine Person explizit und es waren immer Männer. Was ganz spannend ist, weil ich habe mir früher auch gedacht, so, ja, kommt, ihr Frauen, was habt denn ihr jetzt dafür ein Problem mit Diversity? Dass wir das überhaupt noch diskutieren, das ist doch eh alles gleichberechtigt und alles super und Leistung definiert die Chancen, die man irgendwie im Leben hat. Mein Bild hat sich dazu wahrscheinlich in den letzten 5 bis 7 Jahren extrem geändert, weil es leider tatsächlich noch immer nicht so ist. Aber um wieder auf das Vorbildthema zurückzukommen, wo ich jetzt ein bisschen ausgeschweift bin, ist, also ich habe immer wieder Leute, die mich inspirieren und die ich cool finde und ich versuche mir irgendwie so das Beste von allen oder die Eigenschaften, die ich spannend finde oder die Persönlichkeitsmerkmale oder auch bestimmte andere inhaltliche Dinge irgendwie abzuschauen und anzueignen, weil es gibt halt einfach niemanden, der zu 100% perfekt ist und genau dem entspricht, was ich irgendwie cool finde und was irgendwie auch zu viel Anspruch wäre, weil niemand von uns ist perfekt und ich bin es aber bei weitem nicht. Aber ich glaube, so kann man einfach viel von unterschiedlichen Aspekten lernen oder von unterschiedlichen Menschen und ich glaube, das verändert sich auch massiv im Laufe des Lebens.
Ich habe auch im letzten Jahr von einigen, wenn auch wenigen Managern gehört, dass sie jetzt versuchen, so in der Krise, mitten in der Krise, mittels Coaching ihren Führungsstil weiblicher machen zu wollen. Und die haben gesagt, sie wollen sich mehr Empathie aneignen. Also sie wollen zum Beispiel in Verhandlungen ihrem Gegenüber ein bisschen empathischer rüberkommen und nicht nur einfach harte Zahlen runterhauen. Ist das eine gute Entwicklung oder ist das dann, was die Sache dann irgendwie absurd macht?
Wahnsinnig gute Frage. Ich glaube, grundsätzlich, wenn man sich vornimmt, ein bisschen empathischer im Leben zu sein und nicht irgendwie über alles drüber zu fahren und einem einfach hart irgendwelche Dinge entgegenzuschmettern, ohne Rücksicht auf Verluste, ist das grundsätzlich sehr positiv, weil ich glaube, ein bisschen mehr Empathie ist, glaube ich, was unserer Gesellschaft auf vielen Ebenen tatsächlich nicht schaden könnte. Also jetzt gar nicht nur in diesem Business-Kontext. Die Frage ist halt immer, was ist tatsächlich die Motivation davon und warum machen das die Leute? Und ist es tatsächlich aus einem gemeinschaftlichen Interesse und einem Interesse fürs Unternehmen, weil man erkennt, das ist einfach smart und das ist für die langfristige Orientierung und alle Beteiligten irgendwie wichtig? Oder hilft es einfach mir persönlich jetzt zu sagen, hey cool, ich bin jetzt ein bisschen empathischer, weil ich einmal in einem Coaching war, dass es ein Prozess ist, tatsächlich empathischer zu werden und anders zu agieren. Und das ist nichts, womit man sich wahrscheinlich in 2 Sessions beschäftigt und nichts, was irgendwie über ein halbes Jahr geht, sondern was irgendwie gelernt werden muss. Aber ich glaube, die Krise hat gezeigt, man muss ja tatsächlich was tun, weil wenn man nicht empathisch oder emotional intelligenter wird, schafft man es auch, glaube ich, nicht als Führungskraft in diesen Zeiten von Homeoffice, Remote Teams und so weiter tatsächlich gut führen zu können. Vor allem, weil jeder hat halt gerade, also jeder Mensch seine eigenen oder seine Themen, um die man sich oder seine Sorgen, mit denen man sich beschäftigt, die jetzt in der Krise aufkommen sind, die für Außenstehende vielleicht lächerlich erscheinen, um das ganz, ganz dramatisch zu sagen, über die man sich aber, um die man sich aber kümmern muss. Weil am Ende des Tages ist halt jeder von uns nur ein Mensch. Und wenn ich meinen Laptop zuklappe, bin ich trotzdem nur Lisa Fassel mit all meinen Problemen, Befindlichkeiten, Fragen, Wünschen und allem und nicht irgendwie jemand anders. Also ich glaube, das Umdenken muss kommen. Aber ich glaube, es muss eben bewusst sein, dass das ein Prozess ist, der dauert und der tatsächlich durchdacht sein muss und ernst gemeint sein muss. Weil sonst merkt es halt das Thema, wenn man jetzt einfach pseudo-empathisch ist und pseudo-emotional intelligent. Und das hat dann, glaube ich, extrem negative Auswirkungen.
Na, wir stecken jetzt nach wie vor in dieser Corona-Krise, auch wenn jetzt schon geimpft wird. Wir sitzen im dritten oder vierten Lockdown, ich weiß es schon gar nicht mehr. ja. Jedenfalls, was man bemerkt hat im letzten Jahr, dass das Pendel ja irgendwie ein bisschen zurückschwingt. Also dieser Rückzug ins Eigenheim, den interpretieren ja manche auch als so einen konservativen Backlash nach vielen Jahren des Liberalen. Und manche sprechen sogar von einer Vollbremsung bei der Gleichstellung der Frau. Ist das aus deiner Sicht auch so oder hat sich dann am Ende doch was gebessert? Oder auf der anderen Seite hat sich was verschlechtert?
Ich glaube, es geht in zwei unterschiedliche Richtungen. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob die so parallel existieren werden, ob sich eine durchsetzen wird und was wir dann in 10 Jahren tatsächlich über diese Krise sagen werden. Aber ich habe den Eindruck, dass auf der einen Seite genau das passiert, was du gerade geschildert hast, dass einfach Frauen dadurch, dass sie im Homeoffice sind, wieder in diese alten, klassischen, sehr christlichen Rollenklischees gedrängt werden und viel ihrer Zeit damit verbringen, wieder Haushaltstätigkeiten nachzugehen, Kinderbetreuung zu übernehmen. Und Männer, die sind, die halt im Homeoffice, wenn es denn sowas tatsächlich gibt, den ganzen Tag sitzen und sich dort den ganzen Tag einsperren, so als ob sie im Büro wären. Da gibt es auch eine schöne Studie von D21, dieser Digitalinitiative aus Deutschland, dem Wirtschaftsministerium dort, wo gefragt worden ist, wie denn Frauen die Chancen durch Digitalisierung, vor allem jetzt in der Krise, wahrnehmen. Und Frauen schätzen die Chancen deutlich schlechter als Männer und sehen eigentlich sehr viele Nachteile daran, dass es so Homeoffice und diese starke digitale Entwicklung gibt, weil sie einfach genau das sehen, dass sie noch weniger Zeit haben, sich eigentlich um ihre Karriere zu kümmern, weil jetzt alles am gleichen Ort ist. Und im Zweifelsfall, was hat Priorität? Das kleine Kind, das schreit, oder ist es die E-Mail vom Kollegen oder irgendwer ein Call? Also ich glaube, da ist die Entscheidung irgendwie naheliegend. Also ich glaube, das ist so der eine Trend, den ich aus meiner Position als negativ wahrnehmen würde. Und da gibt es aber, glaube ich, eine Gegenbewegung dazu, eine sehr feministische Gegenbewegung, die sagt, okay, das kann es doch nicht sein, dass uns diese Krise, für die wir im Gesamten nur wenig können, dass die uns jetzt tatsächlich 100 Jahre zurückwirft und diese ganzen Initiativen und Fortschritte irgendwie nicht nur on hold stellt, sondern tatsächlich irgendwie ein Rückschritt da ist. Also ich glaube, da gibt es eine ganz starke Gegenbewegung und Frauen erkennen das. Was sich dann tatsächlich durchsetzen wird langfristig, I really don't know, aber ich glaube, wir sind da ein bisschen an einem Scheidepunkt, definitiv. Und ich glaube, es wird extrem viel zu tun geben, um dieses feministische Moment tatsächlich aufrecht zu erhalten und die Chancen, die sich dadurch ergeben, für beide Geschlechter, klarerweise, oder für alle Geschlechter, das noch breiter aufzumachen, tatsächlich leben zu können und die fortsetzen zu können.
Ja, es gibt natürlich viel zu tun, was das angeht. Du hast euren Event am Weltfrauentag schon erwähnt. Ein bisschen breiter gesprochen in den nächsten Jahren. Was wird es brauchen, um den Frauenanteil mal allein unter den Startup-Gründern auf 50% zu bringen? Was muss da passieren?
Also ich glaube, wenn es keine Incentives gibt oder wenn man es negativ formulieren würde, wenn es nicht irgendeine Form von negativen Konsequenzen gibt, wird sich nichts ändern. Ich meine, die gleiche Diskussion sieht man in Wirklichkeit bei Aufsichtsratsquoten, bei Vorstandsquoten. Wenn wir dann schauen, wie sich die Quote von Vorständinnen in österreichischen ATX-Unternehmen entwickelt hat, dann ist es ein Rückschritt, wo man sich auch fragt, wie kann das sein im 21. Jahrhundert, wenn wir alle die Studien kennen. Und ich glaube, umso wichtiger ist es, in der Startup-Szene und da geht es um Technologie und es geht um die Zukunft. Also es geht darum, welche Produkte, welche Services verwenden wir in den nächsten 15, 20 Jahren? Wie schaut unser Leben da aus? Und da müssen Frauen einfach ein Teil der Entwicklung sein. Frauen müssen Technologie entwickeln, weil sonst wird sie daran vorbei entwickelt. Und ich bringe jetzt gar nicht diese ganz dramatischen Beispiele von Artificial Intelligence, aber in Wirklichkeit jede Anwendung hat einfach auch ein sehr, sehr weibliches Publikum. Das heißt, was muss man tun? Man muss sich überlegen, und das ist wahrscheinlich ein Policy-Thema und ein sehr stark politisches Thema, wie schafft man es, neu gegründeten Unternehmen, Startups und Scale-Ups Anreize zu bieten, Frauen in die Führungsebene oder ins Gründungsteam zu holen oder anzustellen und hier für Diversity zu sorgen. Auf der anderen Seite, glaube ich, muss es ein Umdenken auf Investorinnen und Investorenseite geben, weil die Personen, die diese Unternehmen finanzieren, haben natürlich auch ein entsprechendes Saying. Aber wenn wir uns dann anschauen, wie schaut aktuell die Finanzierungsseite aus, also wie schaut denn die Angel-Szene zum Beispiel in Österreich aus, wo man wahrscheinlich einen Investorinnenanteil von knappen 10, vielleicht ein bisschen drunter Prozent, die VC-Szene in Österreich, ja, auf Partner-Level bei den großen VC-Fonds gibt es zwei, wo man einfach sieht, ist einfach Luft nach oben. Und solange auch diese Seite männlich ist, wird mit großer Wahrscheinlichkeit hauptsächlich in Teams investiert werden, die rein männlich sind. Weil man investiert ja in Teams, denen man Vertrauen schenkt und man daran glaubt und wo man sich vielleicht auch zu einem gewissen Grad drin wieder sieht. Und dass da ein entsprechender Bias vorhanden ist, ist, glaube ich, ganz normal und ist kein Vorwurf an niemanden, aber man muss ihn einfach erkennen und aktiv was dagegen tun.
Alles klar, Lisa, du hast auf jeden Fall noch viel zu tun. Vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast warst. Das war Lisa Fassl von den Female Founders im Gespräch über Frauen in der Startup-Welt. Vielen Dank, dass auch du zugehört hast. Wenn du dich für News aus den Bereichen Entrepreneurship, Innovation und Nachhaltigkeit interessierst, dann klick mal rein bei uns auf trendingtopics.at und techandnature.com. Das war's von meiner Seite. Lisa, danke, dass du heute dabei warst und euch da draußen bis bald bei der nächsten Ausgabe von Zebras and Unicorns.